Liebe Gemeinde, Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Das Predigtwort für den heutigen 12. Sonntag nach Trinitatis steht geschrieben im Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 31b und folgende. Der Apostel Paulus schreibt: Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er hat ja seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht im Psalm 44, um deinetwillen werden wir ja getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus besteht, unserem Herrn. Lasst uns beten. Herr unser Gott, sei du der Herr dieser Stunde, im Reden, im Hören und dann auch im Tun. Amen. Liebe Gemeinde, eigentlich hatte dieser Graf alles, was das Herz begehrt, dieser Lew Nikolajewitsch, genannt Tolstoi. Kaum geboren saß er schon ganz oben in seinem Palast am Kopfende der Tafel. Gemächlich wohnte er im altererbten Haus der Vorfahren in Jasnaja Poljana, so hieß der Ort. Sein Körper strotzte vor Gesundheit und Kraft und im Winter sah man den Grafen das Eis des Flusses aufschlagen und sich waschen. Man erzählte sich, der Graf könne auf dem Rücken liegend mit einer Hand einen Soldaten in die Höhe stemmen. Ehrfürchtig beugen sich die Bauern, wenn der mächtige Graf auf seinem Pferd vorbeireitet, sein Ruf eilt ihm voraus. Und dann eines Tages sieht er ein Mädchen. Sie heißt Sofia Andrejewna Bers. Er sieht sie und er ist verliebt in sie. Und sie erwidert seine Liebe und sie heiraten und sein Glück ist vollkommen, so schreibt er in sein Tagebuch. 13 Kinder werden diesem Graf Tolstoi geboren. Und wie Hiob vor der Versuchung, so bleibt auch ihm nichts mehr zu wünschen übrig und er schreibt weiter in sein Tagebuch, Zitat, ich bin restlos glücklich. Doch über Nacht wird alles anders. Wie von Wölfen angefallen erscheint plötzlich dieser Mann. Ihn, den Arbeitsamen, widert die Arbeit an. Seine Frau wird ihm fremd, die Kinder werden ihm gleichgültig. Und in schlaflosen Nächten wandert der Graf in seinem Schloss Trepp auf, Trepp ab. Und dann wieder sieht man ihn hastig, wie er das Gewehr nimmt und in den Waffenschrank schließt, abschließt und den Schlüssel aus dem Schlossfenster wirft, um sich zu schützen vor sich selbst. Und manchmal, so hört seine Frau es, stöhnt er in der Nacht in der Kammer, er schluchzt wie ein Kind, er öffnet keinen Brief mehr, er empfängt keinen Freund mehr, er ist völlig verändert. Scheu blicken die Freunde, verzweifelt sieht die Frau auf diesen veränderten Mann, zu dem der Kontakt unterbrochen ist. Wo ist die Ursache? Ist der Graf krank? Hat er Aussatz? Vielleicht ein Virus? Die Antwort ist, nichts ist passiert. Nichts ist ihm passiert. Oder furchtbarer noch, das Nichts ist ihm passiert. Graf Tolstoi erkennt hinter den Dingen die Leere. Er sieht hinter dem Leben das Nichts. Und diese drohende Sinnlosigkeit saugt ihm das Leben ab. 54 Jahre ist er alt, als er an seinem Geburtstag dem Nichts begegnet. 54 Jahre. Und der Starke wird elend und schwach, und wie reißende Wölfe jagt ihn die Erkenntnis: Ich bin reich, in Ordnung, aber ohne Anspruch auf Zeit. Ich bin gesund, aber irgendwann löse ich mich auf. Ich bin stark, aber letztlich Staub. Ich bin berühmt, aber ohne Bestand. Ich zähle ja gar nicht, auf mich kommt es gar nicht an. Und mit dieser Erkenntnis strömt Dunkel in seine Sinne und die Farbe des Lebens verschwindet. Vergebens ist alles Verhüllen und Verdecken. Er versucht, das schwarze Loch in seiner Seele mit Festen abzudecken. Je bunter, je schöner, je heller, je gleißender, umso besser. Aber der Graf steht traurig daneben und weiß sich gestellt vom Nichts. Er fühlt sich angesaugt von der Leere seines Lebens, und wie ein Aufschrei mutet es an, was dieser Mensch groß hineinschreibt in sein Tagebuch, was er bei Thalia bekommt und den Titel trägt: Meine Beichte. Da steht das drin, und er schreibt: Gott, schenke mir einen Glauben. Und nun sieht man abends die Bauern in sein Schloss kommen. Er hat sie gerufen. Den Hut in der Hand holpern die Leibeigenen unbeholfen, misstrauisch, mit ihren genagelten Holzschuhen über das blanke Parkett. Doch sie sollen ja nur erzählen. Der Graf will sie erzählen hören von Gott, von dem, der sie das harte Leben aushalten lässt, von dem, der ihnen die Hoffnung gibt, von dem, den der Graf nicht kennt. Und seine letzten Worte werden sein: Getrost sterben wie ein Bauer. Und am Tag dann sieht man Tolstoi auf dem Feld bei seinen Bauern, wie er sich einreiht, mit der Sichel die Garben mäht, mit dem Pflug das Feld bestellt. Zurück zur Natur, so denkt er, bringt mich zurück zu Gott. Großer Irrtum. Er irrt, unruhig bleibt er. Und als er beginnt, Land zu verschenken, auch als sein Leben ein einziges Geben wird, immer noch ist er auf der Flucht vor den Wölfen, auf der Suche nach dem Hafen, auf der Suche nach Sinn, nach Halt. Und dieser Halt ist letztlich Gott. Und jetzt lernt er alte Sprachen, Griechisch und Hebräisch. Er will das Original der Bibel, er will es lesen, so wie es geschrieben steht. 54 Jahre ist er alt, als die Krise kam. 82 Jahre alt ist er, als er endlich ganze Sache macht. Mitten in der Nacht steht der Graf Tolstoi auf. Er lässt sich mit der Kutsche fahren zum nächsten Bahnhof, und er flieht. Er, der Schwache, lässt Ruhm, Ansehen, Geld, Hof, Palast, Familie, diese angeblichen Stärken hinter sich zurück, lässt sich zum Bahnhof fahren, steigt in den Zug und flieht weg. Weg von allen Halbheiten, von den Bindungen, weg von allem, weg hin zu Gott. Ein Mensch flieht hin zu Gott. Auf der Bahnhofstation stirbt er dann. Liebe Gemeinde, in einem Lied, das ich als Kind lernte, heißt es: Niemals wird eine Wolke zwischen dir und Gottes Liebe sein. Stimmt das? Unser Predigttext heute sieht das anders. Und denkt an die Christen der Hauskirchen in Afghanistan, die geschrieben haben, dass sie wohl, na sagen wir mal, in den nächsten 14 Tagen, 3 Wochen Christus von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Da wird dir reiner Wein eingeschenkt in diesem Bibeltext. Da ist nichts von einem Christsein. Und bevor der Trost am Schluss kommt: Wer will uns trennen? Ich bin gewiss, kommen die ganzen Wölfe, die dich jagen. Christsein ist nicht eine Sache im Sonnenschein. Einmal bekehrt und dann auf Dauer in der Komfortzone. Bitte schminken wir uns dieses Christsein, dieses Fake ab. sondern da werden die Wolken genannt, die sich zwischen Gottes Liebe und uns schieben. Da siehst du nichts mehr. Auch uns folgen Wölfe auf der Spur und Paulus nennt sie, er nennt sie hier Leben und Tod, Hohes und Tiefes, Gegenwart, Zukünftiges. 6 Wölfe nennt er. Und die alle folgen uns auf dem Fuß. Und wer einmal Bilanz zieht, wer die Wirklichkeit nicht schönt, der kommt an den Punkt, wo nur eine Frage noch ganz wichtig ist. Ist Gott heute, jetzt für mich? Wird er mich halten, wenn ich denke, ich versinke? Oder überlässt er mich den Wölfen? Wir kennen uns ja. Und manches klebt uns noch an und vieles Uneinsehbare erwartet uns. Es gibt 1000 Gründe, an Gottes Liebe in meinem Leben zu zweifeln. Warum sollte er uns lieben? Warum sollte er dich lieben? Denk nur an die Wölfe mit Turban und Opfermesser. Die sind doch da. Dieser Text gilt doch nicht für Österreicher allein. Es gibt einen einzigen Grund, es nicht zu tun, an dieser Liebe Gottes zu zweifeln, und das ist Christus. Er führt uns nicht durchs Rote Meer herum, sondern mitten hindurch, in die Freiheit. Und es gibt einen Ort, an dem ist der Sturm schon vorübergegangen. Es gibt eine Person, deren Arme sind dir offen, Christus. Auf ihn beruft sich Paulus, wenn er die Wölfe nennt. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Und dann sagt er, Christus ist hier. Gott ist für uns und bei ihm ist das Nichts weg. Und zudem hin flieht der alte Graf Tolstoi, als die Welt ihn jagt. Wer will verdammen? Christus ist hier. Er vertritt uns. Martin Luther fragte nach dem gnädigen Gott. Und er meinte damit einen Gott, der seine Geborgenheit mit dir teilt. Der seinen Mantel teilt, über dich hält. Ein Hirten, der die Schafe bei sich sammelt und den Wölfen auf die Schnauze schlägt. Ein Hüter, aber seht ihn euch doch an auf dem Bild, was ich euch da an den Rand der Bank gelegt habe. Manche haben es noch gar nicht angefasst. Ja, da ist ein Bild, ein Holzschnitt von Ingrid Arnscheid. Seht ihn an. Einen Hüter, an dem sich die reißenden Wölfe festbeißen. Seinen weiten Mantel zerfetzen sie, an seinem Fleisch beißen sie sich fest und zuletzt bringen sie diesen Hirten um. Jede Taufe, wenn wir untergetauft wird, wiederholt Karfreitag und sagt, für mich wurde der Hirte zerrissen. Jedes Mal nach der Taufe, wenn du rauskommst, haben wir Ostern. Aber er ist auferstanden und mit ihm auferstehe auch ich. Seinen weiten Mantel zerfetzen sie, an seinem Fleisch beißen sie sich fest und zuletzt bringen sie ihn um. Aber nur für dich. Und da seht das Kreuz mitten auf der Brust des Hirten, unübersehbar, unauslöschbar eingraviert. Es zeigt den tödlichen Lebenseinsatz dieses Beschützers an und seiner Auferstehung. In Sachen Hingabe ist dieses Kreuz Güteklasse A. Dieser eine, der sich nicht wandelt im Wandel der Zeit, der ruft, der lockt, der verbirgt die von Wölfen erschreckten, gejagten, geängstigten Leute in seinem Mantel. So wie wir uns jedes Mal, vielleicht ist uns das gar nicht mehr so bewusst, bergen dürfen in den Segen Gottes, wenn am Schluss der Pfarrer hier vorne steht, die Hände hebt, so wie schon der alte Priester im Alten Testament, 4. Mose 6, und euch die Signatur des auferstandenen Sohn Gottes in die Seele legt. Tod und Leben. Die nagen an uns. Hohes und Tiefes, die fressen an uns. Gegenwart und Zukunft, die wollen uns verschlingen wie Wölfe. Angst ist da. Bei manchen schmerzt die Depression. Die sind gefährlich. Willst du sie verdrängen, einfach so ignorieren? Das wäre gefährlich. Willst du sie verschweigen? Das überlebt keiner. Darum denke daran, ist Gott für dich? Wer kann dann gegen dich sein? Vielleicht war gerade eine Prüfung, durch die du gefallen bist. Oder ein Arbeitsplatz, den du nicht bekommen hast. Oder deine Ehe wurde elend. Einer musste fertig werden mit Krankheit. Plötzlich stehst du alleine da, weil jemand, der so lange an deiner Seite war und dich gekannt hat und deine Seele buchstabieren konnte, nicht mehr lebt. Liebe Gemeinde, Gott packt uns alle nicht in Watte. Christen werden verletzt, wie der Herr so es geschah. Aber er hält uns im Glauben. Jesus verwöhnt uns nicht, aber er versöhnt uns. Sein Mantel, sein Reich, sein Herz sind ganz, ganz offen für dich. Wie schreibt Johann Frank kurz nach dem 30-jährigen Krieg, nach den Schrecken durch die verschiedensten Soldateskas: Herr, unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Er, der Erlöser, tritt mit Macht in unser Leben. So können wir auch Tränen und Leid ertragen. Du kannst schwach sein, aber er trägt dich hindurch. Auch die vielen Christen in den Hauskirchen von Afghanistan, die geschrieben haben, sie werden wohl in den nächsten 14 Tagen Christus von Angesicht zu Angesicht sehen. Und damit werden wir nicht zu christlichen Genießern, sondern zu Genossen des auferstandenen und wiederkommenden Herrn Jesus Christus. Da stehen wir umstellt von heulenden Bestien. Mancher schaut in seinem Erleben wie über den Rand eines tiefen Abgrundes. Doch unser Herr, dem unser Leben gehört, breitet seinen Frieden aus über dich wie in einem großen Mantel. Diese Wölfe sind nicht einfach verschwunden. Sie fuchteln mit Ideologien herum, mit Argumenten, mit Kalaschnikows und mit Messern. Sie sind nicht verschwunden, aber sie sind überwunden, seit Christus seine Kinder aus der Gefangenschaft Satans befreit hat. Der Herr, dieser Hirte, hat das bezahlen müssen. Für uns fraßen sie ihn. Doch nun ist das Nichts erfüllt vom neuen Leben Christi. Die Lehre hat das letzte Wort gefunden. Was Jacques Monod sagt, stimmt einfach nicht. Wir sind Zigeuner am Rande des Weltalls. Stimmt nicht. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Deine Schwäche begegnet Gottes Macht. Und jetzt ist kein leeres Loch mehr da, wenn die Zukunft kommt. Kein leeres Nichts mehr, in dem wir versinken. Also, wenn Gott für dich ist, und das ist er, wer ist dann gegen dich? Wo ist dann das Nichts? Und wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Der Herr ist da, der gerecht macht. Mit dieser ungeheuren Geborgenheit in aller Bedrohung darfst du hineingehen in diese Woche. Denn auf dem weiten Feld der nächsten 7 Tage legt dein Herr in unübertroffener Liebe seinen großen Schutzmantel um dich und mich und lässt auch dir, auch wenn du 20 Jahre bist, 54 Jahre bist oder 82 Jahre bist, wahr sein, was wir als Kinder beteten, was meine Mutter, mein Vater in mich hineinlegten, als sie mich beten lehrten: breit aus die Flügel beide, o Jesu, meine Freude, und nimm dein Küchlein ein. Will Satan es verschlingen, so lass die Englein singen. Dies Kind soll unverletzt sein. 31 Jahre nach Leo Tolstoi, den ihr alle kennt, Anna Karenina, Kreuzersonate, Krieg und Frieden und so, starb Dmitri Merezhkovsky, ebenso ein Großkaliber der russischen Literatur. Und schon im Voraus hatte er geklärt und hatte geschrieben: wenn ich einmal gestorben bin, dann schreibt nicht auf meinen Nachruf, dass ich große Werke geschrieben habe, der Weltliteratur zu historischen Ereignissen, sondern schreibt einfach nur hin: er las die Bibel, denn aus ihr kam mir das Leben. Amen.